Stell dir mal für einen Moment folgendes Bild vor. Du stehst an einem Bahnsteig, also so richtig im Wind, und ein hochmoderner ICE rauscht mit, naja, weit über 300 Stundenkilometern an dir vorbei.
Ein echtes Meisterwerk, ja? Aerodynamisch absolut perfektioniert.
Genau. Gesteuert von hochkomplexen Computernetzwerken und so weiter. Aber behalt dieses Bild mal im Kopf. Denn jetzt kommt der wirklich absurde Teil an der ganzen Sache. Die Tatsache, wie breit dieser futuristische Zug ist, also wie weit seine Räder unten auf den Schienen auseinanderstehen, das wurde nicht im 21. Jahrhundert in irgendeinem Windkanal berechnet.
Nee, absolut nicht.
Das wurde, und das ist kein Witz, im 18. Jahrhundert von der Achsbreite einer ganz gewöhnlichen englischen Postkutsche diktiert.
Ja, das ist einer dieser historischen Treppenwitze, die unsere Vorstellung von so, naja, von technologischem Fortschritt komplett auf den Kopf stellen. Wir denken immer, wir designen heute alles von Grund auf neu.
Richtig.
Aber in Wirklichkeit sind wir oft buchstäblich in den Spurrillen der Vergangenheit gefangen.
Wahnsinn. Willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Recherche. Wir nehmen uns ja hier regelmäßig faszinierende Dokumente vor, um dir genau diese großen Aha-Momente zu liefern. Heute tauchen wir exklusiv in etwas ganz Besonderes ein. Das Plüderhäuser-Geschichtsblatt Nummer 30 von Wolfgang Nuding.
Genau, und da geht es um die Entwicklung der Eisenbahnen in Deutschland mit einem ganz starken Fokus auf das Remstal.
Und Nuding war ja selbst jahrzehntelang Bahnhofsvorsteher. Der Mann hat das nicht nur studiert, der hat diese Eisenbahngeschichte quasi geatmet.
Absolut. Und seine Aufzeichnungen, die bieten uns wirklich etwas Einzigartiges. Wir sehen da nicht nur irgendwelche trockenen Jahreszahlen, wir können quasi unter dem Mikroskop beobachten, wie so eine dampfende, eiserne Erfindung das ganze Leben verändert hat.
Die Wirtschaft, den Alltag, sogar wie die Menschen Raum und Zeit wahrgenommen haben.
Exakt.
Lass uns da direkt mal bei diesem Postkutschen-Paradoxon vom Anfang ansetzen. Wie um alles in der Welt bestimmt eine Pferdekutsche die Dimensionen von unserem heutigen Hochgeschwindigkeitsnetz?
Also dafür müssen wir kurz in die Wiege der Industrialisierung springen. Nach England, so ins Jahr 1769. Da hat James Watt das Prinzip der Dampfmaschine ja perfektioniert.
Aber das waren doch damals riesige Gebäude, oder?
Ja, genau. Riesige stationäre Ungetüme, die vor allem in Bergwerken zum Wasserpumpen eingesetzt wurden. Der epochale Durchbruch kam echt erst, als jemand auf die Idee kam, diese schweren Kessel auf Räder zu setzen. Und das war George Stephenson, der 1825 die erste funktionierende Eisenbahnstrecke betrieben hat.
Und die englischen Behörden haben ihm dann einfach diese Spurweite der Postkutschen aufgezwungen.
Stephenson bekam eine ganz strikte Vorgabe für seine Strecke, nämlich exakt 4 Fuß. Die Straßen und Feldwege dort, die waren durch diese ständigen Fahrten der schweren Kutschen extrem tief ausgefahren.
Ah, okay.
Die Behörden dachten da einfach super pragmatisch. Die sagten sich, naja, ein Transportmittel ist ein Transportmittel, also nehmen wir das Maß, das ohnehin schon überall in den Boden gefräst ist.
Warte, ich versuche das mal technisch zu greifen. Das ist ja, als würde man die Speicherkapazität heutiger Quantencomputer danach ausrichten, wie groß so ein physisches Stück Papier im 19. Jahrhundert war. Das ergibt doch für eine Dampflok überhaupt keinen Sinn.
Überhaupt nicht. Für die Dampflok war das sogar ein handfestes, existenzielles Problem. Stephenson stand in seiner Werkstatt und merkte, dass diese beiden Zylinder seiner Lokomotive schlichtweg nicht zwischen diese 4 Fuß breiten Räder passten.
Zu eng.
Genau, der Platz reichte einfach nicht.
Ja, aber warum baut er die Zylinder dann nicht einfach ein bisschen kleiner oder montiert sie irgendwo anders?
Weil das die Gesetze der Thermodynamik damals einfach nicht hergaben. Dampfmaschinen brauchten ein enormes Zylindervolumen, um diesen nötigen Druck aufzubauen. Du musst ja diese tonnenschweren Stahlkonstruktionen überhaupt erstmal in Bewegung setzen.
Kleinere Zylinder heißt also zu wenig Kraft?
Richtig. Und die Mechanik so umzubauen, dass die Zylinder außen liegen, das ließ die damalige Konstruktionstechnik noch nicht zu. Er saß also echt in der Falle.
Krass.
Er musste tricksen. Er hat monatelang mit den Behörden verhandelt, immer wieder auf mehr Platz gedrängt und bekam schließlich die Genehmigung, die Spurweite um, naja, mickriger 8,5 Zoll zu verbreitern.
So, dass er die Zylinder gerade so dazwischen quetschen konnte?
Exakt so war es. Und so landete er bei diesem super krummen Maß von 4 Fuß und 8,5 Zoll. Das sind umgerechnet exakt 1435 mm.
Die heutige Normalspur.
Genau. Und weil danach fast ganz Europa seine allerersten Lokomotiven bei ihm, also bei Stephenson in England, bestellt hat, wurde dieser völlig willkürliche Kompromiss zum weltweiten Standard.
10 Jahre später, 1835, ging es dann hier los.
Ja, mit einer sehr überschaubaren Strecke.
Gut 6 Kilometer zwischen Nürnberg und Fürth. Richtig.
Richtig. Die legendäre Ludwigseisenbahn. Der berühmte Zug, der Adler, das war das Prunkstück dieser Strecke. Die deutsche Industrie war damals noch meilenweit davon entfernt, sowas selbst zu bauen.
Der Adler kam also auch aus England.
Ja, der wurde in Stephensons Fabrik gebaut, dann komplett in seine Einzelteile zerlegt, verschifft, den Rhein hinauf transportiert und am Ende extrem mühsam mit Pferdefuhrwerken nach Nürnberg gekarrt.
Und weil hierzulande absolut niemand wusste, wie man so einen fauchenden Eisenkessel überhaupt bedient, musste der Lokführer auch gleich mit importiert werden.
Genau, William Wilson hieß der.
Ein Brite, der, wenn man Nuddings Notizen glaubt, auf diesem offenen Führer stand, ganz stilecht in Frack und Zylinder stand.
Ein herrliches Bild, oder?
Total. Was mich beim Lesen aber wirklich fasziniert hat, war diese Reaktion der Gesellschaft auf die ersten Fahrten. Mit Pferden davor fuhr diese Bahn so etwa 14,5 Stundenkilometer.
Und mit der Dampflok waren es dann plötzlich 24.
24 km/h. Und die höchste medizinische Autorität Bayerns, also das Obermedizinalkollegium, hat ernsthaft vor einer Gehirnkrankheit gewarnt.
Ja, dem sogenannten Delirium furiosum. Man muss sich das mal überlegen. Die menschliche Wahrnehmung war über Jahrtausende an die Maximalgeschwindigkeit von einem galoppierenden Pferd gebunden.
Alles darüber war Hexenwerk.
Quasi, ja. Es galt als völlig widernatürlich. Die Mediziner behaupteten steif und fest, dass das menschliche Gehirn diese extrem schnell vorbeiziehende Landschaft visuell gar nicht verarbeiten könne.
Reizüberflutung.
Exakt. Die sagten, das führt unweigerlich zu einer massiven Gehirnerschütterung, zum Wahnsinn oder eben zu diesem Delirium.
Und die haben dann echt gefordert, dass man links und rechts der Strecke so hohe, dichte Bretterzäune bauen muss. Nicht etwa, um Kühe von den Gleisen fernzuhalten, sondern um die Zuschauer davor zu schützen, den fahrenden Zug überhaupt zu sehen.
Ja, die Logik war halt, wenn schon der bloße Anblick der rasenden Waggons ausreicht, um den Verstand zu verlieren, dann muss die Bevölkerung rigoros abgeschirmt werden.
Aber da muss ich mal kurz reingrätschen, wenn die Leute so eine panische Angst davor hatten, wahnsinnig zu werden, wie konnte sich diese Technologie dann überhaupt durchsetzen? Warum hat man das nicht einfach gestoppt?
Weil die schiere wirtschaftliche Gier nach Kohle, nach Stahl und schnellem Transport um ein Vielfaches stärker war als jede medizinische Panikmache. Die Industrialisierung klopfte halt lautstark an die Tür.
Die brauchten das Zeug einfach.
Genau. Die traditionellen Pferdekarren, die brachen unter diesen Massen an Gütern förmlich zusammen. Die Fabrikbesitzer sahen den enormen Profit in dieser Geschwindigkeit. Da walzte dieser wirtschaftliche Druck die Ängste einfach nieder.
Und diese Triebkraft machte ja auch vor geografischen Hindernissen nicht Halt, was uns direkt in die topografisch anspruchsvolle Realität von Baden-Württemberg bringt.
Richtig. Nürnberg war ja noch relativ flach.
Ja, aber wenn wir nun ins Remstal und auf die Schwäbische Alb schauen, da ändert sich das Spiel komplett. Wolfgang Nuding rückt in seinem Blatt da einen Mann namens Karl Etzel in den Fokus. Einen Oberbaurat, der 1850 ein echtes Meisterwerk vollbrachte, die Geislinger Steige.
Und Karl Etzel stand da vor einem massiven physikalischen Problem. Er musste mit der Eisenbahn ein Gebirge überwinden.
Erklär mir das mal wie einem Fünfjährigen. Ein Pferdefuhrwerk kommt doch auch einen steilen Berg hoch. Ein Auto auch. Warum ist ein Berg für einen Zug so ein gigantischer Feind?
Das Problem liegt in der Physik der Reibung. Schau mal, ein Pferd hat Hufe, die sich in den weichen Boden stemmen.
Mhm.
Ein Auto hat Gummireifen auf rauem Asphalt. Da gibt es extrem viel Widerstand und Halt. Das Prinzip der Eisenbahn basiert aber auf dem exakten Gegenteil. Ein extrem glattes Stahlrad rollt auf einer extrem glatten Stahlschiene.
Da ist ja kaum Kontaktfläche.
Richtig, die Reibung ist minimal. Auf einer flachen Ebene ist das genial, weil du mit wenig Energie extrem schwere Lasten rollen lassen kannst. Aber sobald es bergauf geht, wird diese fehlende Reibung zur absoluten Katastrophe.
Die rutschen einfach ab.
Genau, die tonnenschweren Waggons ziehen die Lok nach unten, die glatten Stahlräder drehen auf den glatten Schienen einfach durch. Es gibt überhaupt keinen Grip.
Das heißt, Etzel musste die Steigung so extrem flach wie möglich halten, durfte aber trotzdem nicht den Berg komplett abtragen?
Er schuf dann eine Strecke mit einer Steigung von 1 zu 44,5. Das bedeutet, auf knapp 45 Metern Strecke geht es nur einen einzigen Meter nach oben.
Das klingt nach fast gar nichts.
Ist es auch nicht. Aber für die damaligen Dampfloks, die eh schon schwer zu kämpfen hatten, war das an der absoluten Grenze der physikalischen Belastbarkeit. Es war die allererste europäische Gebirgsüberquerung.
Und das ist ja heute noch ein Flaschenhals, oder?
Ja, die Konstruktion ist so extrem, dass die Geislinger Steige bis heute die steilste und engste Strecke im gesamten deutschen ICE-Netz ist. Selbst unsere modernen Züge müssen da auf 70 km/h drosseln.
Aber warum nimmt man im 19. Jahrhundert so ein unvorstellbares bauliches Risiko auf sich, nur um eine Bahnstrecke ins Remstal zu bauen?
Weil im Remstal die schwäbischen Hüttenwerke saßen. Das war damals einer der bedeutendsten Eisenproduzenten in ganz Deutschland.
Ha, wieder die Wirtschaft.
Genau. Die brauchten gigantische Mengen an Kohle für ihre Öfen und mussten ihre ultraschweren Eisenprodukte abtransportieren. Bisher lief das alles mit unzähligen Pferdegespannen zum nächsten großen Bahnhof in Nördlingen.
Ein logistischer Albtraum.
Ein Nadelöhr, das die Fabriken strangulierte. Der Bau der Remsbahn war also kein schickes Prestigeprojekt, es war die pure Rettung der lokalen Industrie.
Aber hier bin ich beim Lesen der Dokumente wirklich stutzig geworden. Wir stellen uns den Ausbau der Infrastruktur ja immer so vor, geniale Ingenieure schauen auf eine Landkarte, suchen den kürzesten oder flachsten Weg und bauen dort die Gleise.
Das wäre die logische Variante, ja.
Aber die Remsbahn wurde gar nicht nach der besten Geografie gebaut. Sie wurde von einem politischen Vertrag diktiert, dieser ominösen Brenzbahnklausel.
Ja, man vergisst heute leicht, dass Deutschland damals noch ein Flickenteppich aus Königreichen und souveränen Staaten war. Dort ist Württemberg auf der einen Seite, Bayern auf der anderen.
Und die mochten sich nicht besonders.
Nicht, wenn es ums Geld ging. Württemberg wollte dringend eine Strecke zum Bodensee bauen. Um das Netz aber sinnvoll anzuschließen, mussten sie zwangsläufig durch bayerisches Gebiet. Und Bayern sah sofort seine eigenen Einnahmen bedroht und diktierte dann den Paragraphen 37 in diesen Staatsvertrag.
Bayern verbietet Württemberg also einfach, bestimmte Strecken zu bauen. Wie konnten die das denn durchsetzen?
Durch ihr Transitmonopol. Die Klausel verbot Württemberg ausdrücklich, bis zum Jahr 1875 irgendeine Schienenverbindung zu bauen, die eine kürzere Strecke zum Bodensee ermöglichen würde, als die bestehende bayerische Konkurrenzlinie.
Echt jetzt?
Ja. Wenn Württemberg sich geweigert hätte, hätte Bayern schlichtweg den Anschluss an ihr eigenes Netz verweigert. Bayern hat damit knallhart seine eigenen Mauteinnahmen geschützt.
Die Streckenführung der Remsbahn war also in weiten Teilen das Resultat von kleinkarierter Nachbarschaftseifersucht und politischer Erpressung?
Absolut. Nicht von geografischer Logik.
Das ist unglaublich. Infrastrukturprojekte, die von politischem Kleinkrieg sabotiert werden, manche Dinge ändern sich wohl echt nie. Aber trotz dieser bayerischen Blockade wurde ja gebaut. Unter Georg Morlock, das war ein Schüler von Etzel, wurde 1861 die Strecke von Cannstatt nach Wasseralfingen eröffnet.
Und damit hielt die große, weite Welt plötzlich in kleinen Orten wie Plüderhausen Einzug.
Luding beschreibt das sehr plastisch. Plüderhausen bekam eine, Zitat, Bahnstation und Einnehmerei. Stopp da mal kurz. Was genau ist eine Einnehmerei? Hat man da einfach nur das Geld für die Fahrkarten eingenommen?
Es ging um weit mehr als nur Fahrkarten. Eine Einnehmerei war eine handfeste staatliche Finanzstelle. Die Eisenbahn war ja ein enormes staatliches Investment.
Ja.
Und über diese Einnehmereien wurden dann Zölle, Frachtgebühren für die Güter und Steuern direkt vor Ort abkassiert. Der Staat holte sich über diesen Schalter quasi sein Geld aus der blühenden Wirtschaft zurück.
Und der erste Bahnhofsvorsteher in Plüderhausen, ein Herr Schaal, trug laut den Aufzeichnungen ja noch einen zweiten Titel. Er war gleichzeitig Postexpeditor.
Diese Doppelfunktion war total typisch damals und hielt sich in Plüdeshausen sogar bis 1926. Bahn und Post waren echt untrennbar. Wenn die Briefe und Pakete ohnehin mit dem Zug im Ort ankamen, war der Bahnhofsvorsteher logischerweise auch derjenige, der die Nachrichtenverteilung im Ort organisierte.
Wenn man darüber nachdenkt, war dieser Herr Schaal also nicht nur der Typ, der die Züge abfertigte. Der Bahnhof war ja der einzige Zugang zur Welt.
Er war das absolute Kommunikationszentrum.
Im Grunde war dieser Postexpeditor der analoge Vorläufer eines modernen Internetrouters. Er hat Menschen, Güter und Datenpakete gleichermaßen empfangen, sortiert und dann in sein lokales Netz weitergeleitet.
Der Vergleich passt echt hervorragend. Und dieser Router zog natürlich sofort die Schwerindustrie an. Wo der Bahnhof war, da wuchs die Wirtschaft.
Hast du ein Beispiel aus Nuddings Bericht?
Ja, ein Paradebeispiel aus Plüderhausen ist die Nudelfabrik Schüle. Die produzierten bald in so gigantischen Mengen, dass sie sich ein weitläufiges eigenes Gleisnetz direkt auf das Fabrikgelände bauen ließen.
Wahnsinn!
Die Züge fuhren buchstäblich bis in die Produktionshallen. Ab 1912 hatten die sogar eine firmeneigene Diesellokomotive. Die war nur dazu da, die Waggons auf dem Hof zu rangieren. Streng geregelt durch dicke Ordner voller eigener Dienstanweisungen.
Und dieser massive Hunger der Industrie nach immer mehr und immer schnellerem Transport hat die Technik ja extrem befeuert. Wir haben vorhin über den Adler gelacht, der mit seinen 24 km/h die Ärzte in Panik versetzte. Wie weit trieb dieser industrielle Boom die Lokomotiven dann?
Er trieb sie an die absoluten Grenzen der Physik. Im Jahr 1936, also 100 Jahre nach dem Adler, testete die Deutsche Reichsbahn die Schnellfahrtdampflok der Baureihe 05.
Wie sah die aus?
Man muss sich diese Maschinen mal vorstellen. Leuchtend rot lackiert, komplett stromlinienförmig verkleidet. Und die Treibräder allein hatten einen Durchmesser von 2,30 Meter.
Das ist ja deutlich höher als ein Basketballspieler.
Genau. Und dieses feuerspeiende Monster brach den Weltrekord und erreichte unfassbare 200,4 Kilometer pro Stunde.
200 km/h? Nur mit Kohle, kochendem Wasser und Stahl. Das ist echt der absolute Höhepunkt der Dampfära.
Ja, aber dieser Triumphzug hielt eben nicht an. Nudding widmet einen großen Teil seiner Aufzeichnungen dem brutalen Absturz dieser Infrastruktur, nämlich dem Zweiten Weltkrieg.
Die eiserne Ader, die das Remster so reich gemacht hatte, wurde plötzlich zur massiven Schwachstelle. Die letzten Kriegsmonate brachten dort absolute Zerstörung. Das Traurige daran ist ja, die schlimmsten Schäden am Schienennetz stammten nicht einmal von alliierten Bombern.
Nee, die stammten vom sogenannten Nero-Befehl der eigenen deutschen Führung.
Eine Strategie der verbrannten Erde, oder?
Exakt. Die Wehrmacht sprengte auf ihrem Rückzug systematisch die eigenen Viadukte und Brücken, um den Vormarsch der Amerikaner zu stoppen. Der Haldenbach-Viadukt bei Endersbach und der Rems-Viadukt bei Neustadt wurden komplett zerstört.
Und das hatte doch sicher verheerende Konsequenzen für die Zivilbevölkerung. Es entstand da doch dieser sogenannte Inselverkehr.
Genau. Stell dir das mal vor. Das Netz war plötzlich auf einen 111 Kilometer langen Abschnitt isoliert. Eine reine Schieneninsel, völlig von der Außenwelt abgeschnitten.
Und wie sah dieser Inselverkehr dann konkret aus?
Auf dieser ganzen Strecke waren nach den Zerstörungen zeitweise nur noch exakt zwei intakte Lokomotiven übrig. Eine in Schwäbisch Gmünd, eine in Schorndorf.
Nur zwei Loks für 111 Kilometer?
Ja, diese beiden Loks fuhren verzweifelt auf diesem Rumpfnetz hin und her, transportierten ein bisschen Schnittholz und versuchten einen minimalen Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Menschen waren technologisch fast wieder in die Zeit vor Karl Etzel zurückverworfen.
Bis amerikanische Pioniere dann schließlich Behelfsbrücken errichten. Als der Krieg vorbei war und die Brücken wieder standen, kam ja die nächste riesige Umwälzung, die Elektrifizierung.
Der endgültige Abschied vom Ruß und von der Dampflok.
Aber wenn ich Nuddings Bericht so lese, war das nicht nur ein freudiger Schritt in die Moderne. Der Fortschritt hat auch einiges an Kollateralschäden hinterlassen.
Jede radikale Modernisierung fordert Opfer. Ab den späten 40er Jahren und dann massiv in den 60ern wurden die Strecken elektrifiziert. Plötzlich brauchte man Platz für gewaltige Oberleitungen.
Und alles, was in den 100 Jahren zuvor für diese flachen Dampfloks gebaut wurde, war plötzlich im Weg.
Richtig. In Plüderhausen musste zum Beispiel der Fußgängersteg in der Kirchgasse abgerissen werden. Die Menschen verloren einen vertrauten Alltagsweg, nur weil er zu niedrig für die Stromkabel war.
Und es traf ja nicht nur eine kleine Fußgängerbrücke. 1971 rückten die Bagger am alten Bahnhof von Plüderhausen an. Dieses historische Gebäude, das 100 Jahre lang das repräsentative Tor zur Welt war, wurde dem Erdboden gleichgemacht.
Ja.
Und an seiner Stelle baute man 1973 einen flachen, grauen Kasten.
Einen reinen Zweckbau. Nudding ist in seinen Notizen da sehr unmissverständlich. Er schreibt ganz direkt, dass dieser neue Bahnhof breiten Bevölkerungsschichten bis heute nicht gefällt.
Die Architektur der Bahn veränderte sich von stolzer Repräsentation zu nackter, kalter Funktionalität.
Absolut.
Da muss ich einfach mal philosophisch dazwischengrätschen. Wenn ich höre, dass historische Gebäude, die einem ganzen Ort Identität gestiftet haben, abgerissen werden, um graue Betonklötze hochzuziehen.
Mhm.
Und dass lokale Fußgängerwege gekappt werden, weil ein Stromkabel im Weg hängt. Heiligt das Streben nach reiner Effizienz hier wirklich die Mittel? Haben wir in diesem brutalen Drang nach Elektrifizierung und Taktoptimierung vielleicht ein Stück der Seele unserer Infrastruktur unwiederbringlich geopfert?
Das ist die ungemütliche Reibungsfläche jedes Fortschritts, weißt du. Die Elektrifizierung brachte Sauberkeit. Gigantische Geschwindigkeiten und Taktfahrpläne, auf die eine moderne Pendlergesellschaft zwingend angewiesen ist.
Klar, ohne das geht es nicht.
Aber du hast völlig recht, der Bahnhof hörte auf, ein Ort des Verweilens und des Stolzes zu sein. Er wurde zu einer reinen Abfertigungsmaschine. Der romantische Zauber der Dampflok-Ära wich der kalten Kalkulation.
Wenn wir diese ganze Reise jetzt mal zusammenfassen. Wir haben gesehen, wie ein Postkutschenmaß aus England die Spurbreite der Welt definierte.
Ja.
Wie glatte Räder auf glatten Schienen die Ingenieure im Remstal vor fast unlösbare Aufgaben stellten. Wir haben gesehen, wie Bahnhöfe von analogen Routern für Post und Industrie zu ungeliebten Betonzweckbauten mutierten. Und all das passierte, getrieben von enormen staatlichen Investitionen.
Was uns zu einem echt spannenden Schlussgedanken führt, den Nuding am Ende seines Geschichtsblattes noch aufwirft. Er dokumentiert den großen Bruch im Jahr 1994, die Gründung der Deutschen Bahn AG.
Die Umwandlung der alten Staatsbahn in ein privatrechtlich organisiertes Unternehmen?
Genau. Das erklärte Ziel war es, den Betrieb wirtschaftlicher zu machen und mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen.
Ein Ziel, von dem Nuding sehr nüchtern festhält, dass es aufgrund astronomischer Sanierungskosten und struktureller Probleme bis heute nicht wirklich erreicht wurde.
Und wenn wir das jetzt mit all den historischen Ereignissen spiegeln, die wir gerade besprochen haben, drängt sich eine fundamentale Frage auf. Denken wir nochmal an Karl Etzel und seine Geislinger Steige.
Mhm.
Das war ein Projekt, das gigantische staatliche Risiken, massive Subventionen und einen fast schon waghalsigen Pioniergeist erforderte. Es war nicht darauf ausgelegt, im nächsten Quartal sofort Rendite abzuwerfen. Es sollte eine ganze Volkswirtschaft für das nächste Jahrhundert formen.
Die Frage ist also, kann ein System, das unsere Gesellschaft und Industrie so fundamental am Laufen hält, überhaupt funktionieren, wenn es dem Diktat der Profitabilität unterworfen ist?
Ja.
Oder braucht es für ein echtes Infrastruktur-Revival wieder genau jenen verrückten, fast schon verlustbereiten Mut, der im 19. Jahrhundert Berge durchbohrte? Ein Gedanke, den du als Hörer gerne mal mit in den Alltag nehmen kannst?
Definitiv.
Wenn du das nächste Mal an einem Mahnsteig stehst, egal ob vor einem historischen Prachtbau oder einem grauen Zweckbau der 70er Jahre, betrachte diese Schienen mal mit ganz anderen Augen. Sie sind nicht einfach nur Metallstränge. Sie sind das Ergebnis von genialen Ingenieuren, von knallhartem Lobbyismus, verheerenden Kriegen und stetigem Wandel.
Richtig.
Und wenn der ICE das nächste Mal an dir vorbeirauscht, erinnere dich daran, du blickst gerade auf das exakte Maß einer englischen Postkutsche aus dem 18. Jahrhundert. Danke, dass du uns heute auf dieser historischen Spurensuche begleitet hast. Bis zur nächsten Recherche.